Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Der Präsident fördert Stärkung der Synergie der Polizei, der Generalstaatsanwaltschaft, der KPK und der Überwachungsbehörde der Regierung. Rohingya-Flüchtlinge in Aceh mit negativem Coronavirus-Testergebnis. Das BUPR-Ministerium garantiert die Fortsetzung des Bauprojektes. Die Regierung prüft weiterhin Potenzial der Wirtschaftszusammenarbeit mit der EU. Indonesien bietet französischen Unternehmen 41 Investitionsprojekte an. Großbritannien wird die israelische Souveränität über die Westbank nicht anerkennen. Hören Sie nun die Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat die indonesische Nationalpolizei Polri, die Generalstaatsanwaltschaft, die Kommission zur Korruptionsbekämpfung KPK und die interne Überwachungsbehörde der Regierung aufgefordert, die Synergie und Zusammenarbeit insbesondere in der derzeitigen Krisensituation zu stärken. Dies betonte er, als er am Mittwoch, den 1. Juli, die 74. Gedenkfeier des Nationalpolizeitages, dem sogenannten Bayangkara, virtuell vom Staatspalast in Jakarta ausleitete. Der Präsident forderte alle Agenturen auf, die Umsetzung der Beschleunigung des Covid-19-Handhabungsprogramms zu unterstützen und die Verwendung seines Haushalts zu überwachen. Der Präsident betonte, dass die Mittelzuweisung für Covid-19 recht hoch sei, nämlich 695,2 Billionen Rupia und der Bedarf sogar noch höher sein könne. Der Präsident erklärte, dass die strategische Agenda der Polri nicht vergessen werden dürfe, obwohl sie sich derzeit darauf konzentriere, bei der Bewältigung der Pandemie zu helfen. Der Präsident sagte, die Polri müsse sich weiterhin vollständig reformieren und immer versuchen, sich zu verbessern und professionell und moderner zu werden. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, dass 99 Rohingya-Flüchtlinge im Nord-Aceh nach Tests der indonesischen Regierung nicht mit Covid-19 infiziert sind. In einer Online-Pressekonferenz, die nach dem Sondertreffen der Außenminister ASEAN-Australien am Dienstag, den 30. Juni in Jakarta stattfand, erklärte Retno Marsudi, dass die Phase der Nothilfe für die Flüchtlinge einschließlich der Nahrungsmittel- und Gesundheitsversorgung gewährleistet sei. Sie erklärte auch, dass die Flüchtlinge derzeit in den Einrichtungen der ehemaligen Einwanderungsbehörde von Lok Semawe untergebracht seien, um am 1. Juli in Orte zu angemessenen Einrichtungen, nämlich in Menasahme Arbeitstrainingszentrum in Kendang Muara II Lok Semawe verlegt werden. Laut dem Außenministerin hat sich ihr Ministerium auch mit internationalen Gremien, nämlich den hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, UNHCR, und der Internationalen Organisation für Migration, IOM, verständigt. Das Ministerium für Bau- und Volkswohnsiedlung, PUPR, garantiert, dass alle Bauprojekte im Land trotz der Covid-19-Pandemie fortgesetzt werden. Daher würden die Bauunternehmer die Arbeitsbedingungen verbessern, um dieses Programm zu unterstützen. Dies sagte der Generaldirektor für Bauwesen des PUPR-Ministeriums, Trisasongko Vidyanto, im Webinar für vorgedruckte Beton- und technische Leitlinien, die an dem 422 Teilnehmer online teilnehmen. Er fuhr fort, obwohl Covid-19 zwar ein Hindernis darstelle, werden die Fachleute in der Bauindustrie jedoch nicht entmutigt. An der technischen Einleitung für die Bauarbeiter nahmen die Staatsbetriebe im Bausektor, die Mitarbeiter des Bauministeriums, die Privatunternehmen, Akademiker und Enthusiasten des Bausektors teil. Die Regierung wird weiterhin das Potenzial für die Wirtschaftszusammenarbeit mit der Europäischen Union EU untersuchen, obwohl sich die Covid-19-Pandemie derzeit auf alle Länder der Welt ausbreitet. Dies sagte der Koordinationsminister für Wirtschaft Erlanger Hartato, nachdem er am Dienstagabend der EU-Botschafter in Indonesien und Brunei Darussalam Vincent Piquet in Jakarta empfangen hatte. Erlanger sagte, dass eine der Bemühungen zur Stärkung dieser Zusammenarbeit darin bestehe, den bilateralen Handel zu fördern. Diese Förderung wird in der Eliminierung der und Reduzierung der Tarifen und nicht-tarifären Berechnungen, insbesondere für Lebensmittel und medizinische Geräte, realisiert. Er bat auch um Unterstützung in Bezug auf Palmölprodukte, ehemalig wichtige Exportprodukte in die EU, die nun boykottiert werden. Sie sind auch das Ziel negativer Kampagnen in Europa, die sie auf Umwelt-, sozioökonomische, Menschenrechts- und Gesundheitsaspekte erstrecken. Die indonesische Regierung bietet französischen Unternehmen 41 große Infrastrukturprojekte im Wert von 439,98 Milliarden US-Dollar oder etwa 6 Trillionen Rupiah an. Die bis 2024 geplanten Projekte umfassen den Verkehrssektor, die Elektrizität, das Gasnetz, die Logistik, grüne Städte, einschließlich neue Kapitalprojekte. Beim indonesischen Online-Infrastruktur-Investitionsforum sagte der indonesische Botschafter in Frankreich, Arman Atanasir, am Dienstag, den 30. Juni, die Covid-19-Pandemie fordere die Kreativität von Unternehmen, um neue Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In einer schriftlichen Erklärung der indonesischen Botschaft am Mittwoch in Paris habe Indonesien französischen Unternehmen eine großartige Gelegenheit, insbesondere für vorrangige Sektoren wie Energie-, Verkehrs-, See- und Hauptstadtentwicklungsprojekte angeboten. Darüber hinaus hat die indonesische Regierung ein starkes Engagement, weiterhin wirtschaftliche und bürokratische Reformen durchzuführen und Anreize für ausländische Investoren zu geben. Diese Maßnahmen sollte die französischen Unternehmen anregen, ihre Geschäfte nach Indonesien zu verlegen. Der britische Premierminister Boris Johnson fordert Israel auf, keine Annektierung eines Teils der Westbank zu betreiben. Er sagte sogar, er würde die Souveränität Israels über das annektierte Gebiet nicht anerkennen, wenn dies einseitig geschehen würde. Diese Meinung wurde am Mittwoch von der israelischen Zeitung Yediot Aharonot veröffentlicht. In seinen Schriftlichen bezeichnet sich Johnson als Freund Israels, denn er habe einmal im Kibbutz gearbeitet, einer kollektiven Gemeinschaft in Israel, die sich auf die Landwirtschaft konzentriert. Johnson hat in seinen Schriften, zitiert von Seiten der Israel National News, erklärt, Großbritannien stünde immer neben Israel und seinem Recht, um wie andere Nationen in Frieden und Sicherheit zu leben. Dennoch sei er der Ansicht, dass die Annexion der Westbank der Fortschritte Israels beim Aufbau der Beziehungen zu einigen arabischen Ländern gefährden würde. Außerdem verstießen solche Handlungen gegen das internationale Recht. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.042,26 Rupia. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.074,41 Rupia. Der US-Dollar stand heute bei 14.259,34 Rupia. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute die Bedrohung des neuen Virus inmitten der COVID-19-Pandemie zum Thema. In China haben die Wissenschaftler eine neue Art der Schweinegrippe entdeckt, die eine Pandemie auslösen könnte. Das Virus mit dem Namen G4 besitze alle wesentlichen Eigenschaften, um die Menschen infizieren zu können, schrieben die Forscher mehrerer chinesischer Universitäten und des chinesischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung und Prävention in einem am Montag veröffentlichten Artikel in der US-Fachzeitschrift PNAS. G4 stamme von H1N1-Virus ab, das 2009 eine Pandemie auslöste. Für die Studie nahmen die Forscher zwischen 2011 und 2018 30.000 Nasenabstriche von Schweinen in Schlachthöfen in 10 chinesischen Provinzen. Dabei konnten 179 verschiedene Schweinegrippeviren isoliert werden konnten. Die meisten davon waren von einer neuen Art, die seit 2016 vermehrt bei Schweinen auftritt. Anschließend führten die Forscher unter anderem Experimente an Frettchen durch, auf die in Grippestudien zurückgegriffen wird, weil sie ähnliche Symptome wie Menschen aufweisen. Dabei wurde beobachtet, dass G4 hochinfektiös ist, sich in menschlichen Zellen vermehrt und bei den Frettchen schwerwiegende Symptome verursacht als andere Viren. Die Mitarbeiter von Schweinefarmen wiesen erhöhte Werte des Virus in ihrem Blut auf. Eine genaue Überwachung bei Menschen, insbesondere bei Arbeitern in Schweinefabriken, sei dringend nötig. Es bestehe das Risiko, dass sich das Virus auf Menschen in dicht besiedelten Regionen übertrage, in denen Millionen in unmittelbarer Nähe von landwirtschaftlichen Betrieben, Zuchtanlagen, Schlachthöfen und Märkten leben. In der Studie hieß es, Schweine seien ein wichtiges Mischgefäß für die Erzeugung von pandemischen Influenzaviren, weshalb eine systematische Überwachung erforderlich sei. In der Zwischenzeit gab der Generaldirektor für Tierhaltung und Gesundheit des Landwirtschaftsministeriums, I. Ketut Diarmita, zu, dass es in Indonesien bisher keinen Bericht über das G4-Schweinegrippe-Virus gibt. Er stellte sicher, dass es das Bewusstsein stärken würde, das Potenzial für die Eindringen und die Verbreitung des Virus in Indonesien zu verringern. Er sagte auch, dass eine systematische Überwachung von Influenzaviren weiterhin als Schlüssel zur Warnung vor dem Auftreten einer Pandemie erforderlich sei. Obwohl es keine Berichte über die Todesfälle bei Menschen aufgrund des G4 EAH1N1-Virus gibt, hat die Todesdrohung alle staatlichen Behörden gezwungen, alle Gesundheitsmaßnahmen sorgfältig und streng zu ergreifen, um die Ausbreitung des Schweinegrippe-Virus nicht nur auf Tiere, sondern auch auf Menschen zu verhindern.
Soweit komentar.
Wir beginnen mit dem 2. Juli 1900. Der erste Flug des Zeppelin-Luftschiffes wurde am Konstanzer See durchgeführt. Zeppelin ist ein riesiges, zigarettenförmiges Luftschiff, das direktional fliegen kann, da es einen Motor und ein Lenkrad hat. Das Schiff wurde nach seinem Designer Ferdinand Adolf Heinrich August von Zeppelin benannt, einem Luftfahrtfachmann aus Deutschland, der es am 2. Juli 1900 erstmals erfolgreich flog. Die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg stoppte vorübergehend Zeppelins Geschäft. Unter der Leitung von Hugo Eckener, dem Nachfolger von Ferdinand von Zeppelin, wurde der zivile Zeppelin in den 1920er Jahren populär. Zeppelin erreichte seine Blütezeit in den 1930er Jahren. Amelia Earhart und ihr Navigator Fred Noonan verschwanden am 2. Juli 1937 im Pazifik. Emilia Mary Earhart war die erste Frau, die die Auszeichnung Distinguished Flying Cross erhielt. Sie erhielt die Auszeichnung, weil sie die erste Frau war, die alleine über den Atlantik flog. Sie machte auch viele andere Rekorde, schrieb das meistverkaufte Buch über ihre Flugerfahrung und war maßgeblich an der Gründung von 99 der Pilotorganisation für Frauen beteiligt. Amelia Earhart und ihr Navigator Fred Noonan verschwanden am 2. Juli 1937 im Pazifischen Ozean nahe der Insel Holland, um einen Flug um die Welt zu unternehmen. Das Geheimnis von Earharts Verschwinden wurde bisher nicht gelüftet. Wir enden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 2. Juli 1976. Nord- und Südvietnam sind wieder vereint. Die Sozialistische Republik Vietnam, einer der Nachbarn Indonesiens in Südostasien, war einst in zwei Länder aufgeteilt. Nord- und Südvietnam befanden sich etwa 20 Jahre im Krieg. Am 2. Juli 1976 schlossen sich die beiden Länder schließlich zusammen. Zu dieser Zeit wurde in Hanoi offiziell ausgestrahlt.
Jangan bersembunyi, sayang. Tak perlu kau merasa kecil. Bukankah manusia selalu punya kekurangan? Mencintai tak butuh alasan. Yang ku percaya hanya takdir Tuhan. Menyatukan kita untuk saling melengkapi. Percaya kaulah yang aku cari. Keindahanmu dapat menua dan memudar. tapi jalan pikiranmu takkan lekang. Tak pernah aku membencimu karena kau berbeda. Tak perlu berubah untuk ku kagumi.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema ökologisch sinnvolle Landwirtschaft für Lebensmittel, Futter und Kleidung zur Bewältigung der Bodendegradation, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, das indonesische Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft KLHK hat angesichts der Feier des Welttages zur Bewältigung der Bodendegradation und Dürre oder World Day to Combat Desertification and Drought WDTD ein Webseminar, Webinar und eine Talkshow abgehalten. Zu diesem Anlass waren einige Praktiker anwesend, um Erfahrungen und durchgeführte beste Praktiken zu teilen. Das Thema des Welttages WDTD 2020 ist Lebensmittel, Futter und Kleidung. Es ist ein erzieherisches Bemühen der Weltgemeinschaft, die Art und Weise der ausbeuterischen Produktion und des Verbrauchs an Bodenressourcen zu einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Muster umzuwandeln. Die diesjährige Feier fokussiert sich auf die Bemühungen, die Verhaltensweise der Öffentlichkeit zu ändern. Es ist zu hoffen, dass die Veranstaltungen ein wesentlicher Treiber für die Verhinderung der Bodendegradation werden. Bei der Eröffnung der Veranstaltungen in Jakarta sagte der Vizeminister für Umwelt und Forstwirtschaft Alue Dohong, da die Bevölkerung weiter zunehme und sich städtische Gebiete weiterentwickeln, seien die Nachfrage und der Druck auf die Staaten umso größer, den Bedarf an Lebensmittel, Tierfutter und Wassermaterialien, die als Stoff der Kleidung verwendet werden, zu decken. Er sagte dazu weiter, die Regierung schenke dem Problem der Wald- und Landdegradation ernsthafte Aufmerksamkeit, indem sie die Entwaldungsrate verringert und die Programme zur Wald- und Landwiederherstellung steigere. Die Beschleunigung der Rehabilitation und Rückgewinnung von Land und Wäldern sei eine der Prioritäten im Aufbau des Landes. Alue Dohong sagte des Weiteren, dass die Integration eines nachhaltigen Land- und Waldbewirtschaftungssystem, das in einem Agrarforstmuster durchgeführt wird, unvermeidlich sei, um den Bedarf an Nahrungsmittel, Futter und Kleidung zu decken, ohne irgendwelche Interessen dem Umweltschutz offen zu müssen. Alue Dohong betonte die wichtige Rolle von Wissenschaftlern, Akademikern und Umweltschützern, die sich in der Indonesischen Gemeinschaft für Bodenschutz, MKTI,
im regionalen Forum des Einzugsgebiets DAS und in nichtstaatlichen Organisationen in ganz Indonesien, NGO, vereinigen. Die lokalen Erfahrungen der Gemeinschaft müssen auch als technologisches Gut für die Agrarforstwirtschaft und den Naturschutz entwickelt werden. Aus diesem Grund lädt Alue Dohong alle Kreise dazu ein, fortwährend beim Aufbau eines umweltfreundlichen und nachhaltigen Lebensstils, beim Verbrauch von Nahrungsmitteln, der Bereitstellung von Futter und der Bedarfsdeckung an Fasern für Kleidung zu sein, sodass ein lebenswerten Zustand der gegenwärtigen und zukünftigen Generation garantiert werden kann. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle. 3325 kHz und live stream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Zuhörer in serum heutigen Programm Wunderbares Indonesien Laden Wirji Dacu Ain in die Provinz Osiava Curaisen. Di Zuhörer am 24. Januar 2016 Buddha das Dorf Lawas Maspati in der Provinz Osiava als Touristendorf von der Bürgermeisterin von Surabaya, Triwis Maharini, und dem Direktor für Arbeitskräfte und Öffentlichkeit der Hafengesellschaft 3 Pelindo 3, Toto Helianto eingeweiht. Das Dorf Lawas Maspati bietet die Geschichte von Surabaya während der Kolonialherrschaft an. Die historischen Gebäude, die immer noch erhalten sind, sind eine Anziehungskraft dieses Dorfes. Die Einweihung dieses Dorfes wurde von Pelindo III gefordert. Pelindo III wird in diesem Zusammenhang den Touristen der internationalen Seereise dieses Dorf Lawas Maspati vorstellen. Die ausländischen Touristen, die im Terminal der Pasajira Gapura Surya Nusantara im Hafen Tanjung Perak Surabaya ankommen, werden gewöhnlich das Touristendorf besuchen. Liebe Zuhörer, das Dorf Lawas Maspati liegt im Distrik Bubutan in der Stadt Surabaya. Es besteht aus drei Nachbargruppen. In diesem Dorf wohnen etwa 350 Familien. Sie sind größtenteils die Familien der Kämpfer der indonesischen Unabhängigkeit, vor allem während des Kampfes am 10. November. Daher findet man in diesem Dorf noch viele echte alte Gebäude von Surabaya, in denen die Familien der Kämpfer wohnen. Eines dieser Gebäude gehört Raden Sumo Muharjo, dem Kämpfer von Palas Surakarta. Man nennt ihn Doro Mantri. Es gibt dort auch die Grundschule Onkoloro. Die Schulzeit dieser Grundschule dauert nur 2 Jahre. Diese Art Schule gibt es in allen Dörfern. Die Erziehung in dieser Grundschule hat nur zum Ziel, das Analphabetentum zu bekämpfen und die Schüler in Rechnen zu unterrichten. Die Leitsprache ist die jeweilige Sprache der Region. In Lawas Maspati findet man auch ein Gebäude, das als Hauptquartier der Truppe im Jahr 1907 gebaut wurde. Es gibt auch verschiedene historische Waren, die von den Familien der Kämpfer aufbewahrt worden sind. Die Bevölkerung des Dorfes Lawas Maspati hat ein Sondertourismuspaket für Sonntag und Montag gemacht. Die Touristengruppen, die mindestens 15 Personen umfassen, müssen 2 Millionen Rupiah für das komplette Besuchpaket bezahlen. Man bietet ebenso ein persönliches Paket an. Es gibt viele Reiseführer in diesem Dorf. Sie können in den Durchgängen des Dorfes laufen. Man kann mit Autos nicht in diese Durchgänge fahren. Die Besucher können dort historische Gebäude sehen. Außerdem können sie die Aktivitäten der dortigen Bevölkerung, die unter anderem die Wiederverarbeitung der Abfälle und des Abwassers besichtigen. Sie können auch die Herstellung hervorragender Produkte in diesem Dorf, wie zum Beispiel des Sirups, der Passionfrucht untuk des traditionellen Getränkes Tincho sowie die Herstellung verschiedener Handwerksarbeiten erlernen. Es gibt dort auch verschiedene Mitbringsel zu kaufen. Einweihung des Touristen Dorf Lawas Maspati bezeichnet die Durchführung des Festivals des Lawas Maspati Dorfes 2016. Es wurde selbstständig von der dortigen Bevölkerung durchgeführt. Dabei wurden verschiedene kulturelle Attraktionen gezeigt, unter anderem traditionelle Spiele und den lokalen kulinarischen Markt. Es gibt auch traditionelle Musikvorführungen, die von den Kindern des Dorfes Lawas Maspati gezeigt wurden. Die Musikinstrumente sind sehr einfach, unter anderem Gebrochtone und Galone. Am Abend wurden auch die Kroncongmusik und das traditionelle Theater Ludruk vorgeführt. Das war unser Bericht über das Dorf Lawas Maspati. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien auf Wiederhören.
Suasana membuat diriku tergoda. Wajahmu, senyummu, indahmu membekas di sudut jiwa ini. Beradu tatap bola mata kita, seakan kau tahu satu anganku. Dan ternyata kini ku sadari diriku
rasa ini hanya padamu. berikanlah kepadamu, ku kucup semua warna cinta kasih.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über CEPAT, das Erkennungswerkzeug oder Detektionstool der COVID-19 Antigene. Liebe Zuhörer, die Pajajaran Universität Unpad in Westjava entwickelt weiterhin ein Schnelltestgerät Rapid Test namens CEPAT Detection oder Rapid Test 2.0. Der Sekretär des Forschungszentrums für Molekulare Biotechnologie und Bioinformatik an der Pajajaran Universität Unpad, Muhammad Yusuf, sagte dazu: Der Unterschied der CEPAT-Detektion mit dem Schnelltest liege normalerweise in den detektierten Molekülen. Der COVID-19-Schnelltest erkenne üblicherweise Antikörper, während die CEPAT-Detektion Antigene nachweise. Das CEPAT-Erkennungswerkzeug kann damit Viren schneller erkennen, da es nicht auf die Bildung von Antikörper warten muss, wenn der Körper mit dem Virus infiziert ist. Liebe Zuhörer, im Gegensatz zu anderen schnellen COVID-19-Diagnosewerkzeugen, die auf die Untersuchung des Antikörpers auf Blutprobe abzielen, ist das CEPAT in der Lage, die Existenz von SARS-CoV-2, dem Erreger von COVID-19, aus einer Patientenabstrichprobe zu erkennen. Die erste Version des CEPAT-Prototyps kann das Virus in der Tupferprobe maximal 20 Minuten lang nachweisen, indem zwei rote Linien im Testkit angezeigt werden. Die Schlüsseltechnologie dieses Geräts ist der Biosensor. Der Biosensor hat die Aufgabe, die Proteinprobe von SARS-CoV-2 nachzuweisen. Der Biosensor wird auf einem Mikrozellulose-Papier, dem Papier mit einer speziellen Porengröße, gedruckt. Der Biosensor im Schnelltest beruht auf Erkennung von Antigen-Antikörper, die von Hühnern hergestellt werden. Der Test funktioniert, indem Hühner mit der Virusantigenproteine injiziert. Der Biosensor erkennt die Reaktion von Antigen-Antikörper aus Virusproteine. Das Ergebnis wird in Form der Anzeige von zwei roten Linien entnommen. Liebe Zuhörer, Muhammad Yusuf von der Pajajaran Universität Unpad sagte dazu weiter: Der Antigen-Antikörper sei relativ akkurat als Komponent des COVID-19-Schnelltests. Alle Tests an Abstrichproben zeigen durch den PCR-Test positive Ergebnisse. Das Detektionsgerät CEPAT ist noch im Prototyp-Testprozess. Der Mitbegründer von PT Pakar Biomedica Indonesia und Leiter des Zentrums für Infektionsstudien an der Medizinischen Fakultät in Unpad, Bahti Ali Syahbana, sagte, dass sein Unternehmen sich auf eine Produktionslinie für das Detektionsgerät von COVID-19 Antigen vorbereitet habe. Nach seiner Schätzung wird der Verkaufspreis des CEPAT Antigen Detektionsgerät etwa 100.000 Rupiah pro Einheit betragen. das ist billiger als das Schnelltestgerät, das nun auf dem Markt zirkuliert. Die meisten Schnelltestgeräte verwenden noch importierte Rohstoffe. Liebe Zuhörer, das war dies und das über Teapot von der Voice of Indonesia in Jakarta. Wir treffen uns wieder morgen in gleichem Programm. Auf Wiederhören! Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.